Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Wir starten auch heute natürlich erst einmal mit dem Blick in die Ukraine. Bei Charkiw rücken die ukrainischen Streitkräfte immer weiter vor in Richtung russischer Grenze. Dennoch, auch Russland meldet Erfolge. An Tag 78 dieses Krieges gab es, wie so häufig, unterschiedliche Meldungen. Heute nun Tag 79. Fast 3 Monate läuft der Krieg dort also nun schon. Zugeschaltet ist nun mein Kollege Frederik Rother, der das Kriegsgeschehen, das aktuelle Geschehen für uns heute beobachtet. Wie ist die aktuelle Lage?
Ja, Herr May, es ist noch früh am Morgen. Bisher ist noch nicht allzu viel bekannt über das Geschehen in der Nacht. Einige Sachen lassen sich aber zusammentragen. Die ukrainische Seite meldet Beschuss durch die russische Armee, unter anderem auf das Randgebiet von Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes ganz im Osten. Hier ist von mindestens 2 toten Zivilisten die Rede und mehreren Verletzten. Um Charkiw war es der ukrainischen Armee zuletzt gelungen, die russischen Truppen zurückzudrängen, und zwar in Richtung der nahen russischen Grenze. Blicken wir auf die Ostukraine, auf die Regionen Luhansk und Donetsk. Hier ist es der ukrainischen Armee wiederholt gelungen, zumindest nach eigenen Angaben, Pontonbrücken der Russen sowie ihre Militärfahrzeuge und Panzer zu zerstören. Es gebe tote Soldaten, das hat der Gouverneur des Luhansker Gebietes, Sergei Gaidai, gesagt. Und es gab gestern schon Meldungen über zerstörte Pontonbrücken, also Behelfsbrücken der Russen, und erfolgreiche Angriffe. Die Details sind hier nicht komplett überprüfbar, aber es sind mehrere übereinstimmende Berichte im Umlauf, dass es eben zu diesen erfolgreichen Angriffen auf diese Behelfsbrücken kam. Und generell ist der Donbass, also die Regionen Luhansk und Donetsk, weiterhin stark umkämpft. Das ist der Schwerpunkt der russischen Armee und der Kampfhandlungen dort. Und Russland hat wohl auch immer wieder Erfolge. Die Stadt Rubizhne ist jetzt nun offenbar unter russischer Kontrolle. Und Militärexperten befürchten auch demnächst größere Angriffe auf die Großstadt Severodonetsk.
Schauen wir nach Mariupol. Dort sollen die Evakuierungsbemühungen weitergehen. Was ist darüber bekannt?
Ja, weitgehend alle Zivilisten aus dem Stahlwerk, was ja zuletzt viel in den Medien war, wurden ja in den letzten Tagen und Wochen evakuiert in einer koordinierten Aktion. Und jetzt sind die ukrainischen Soldaten Fokus der Evakuierungsbemühungen. Diese ukrainischen Soldaten sind eben noch in diesem Stahlwerk, was quasi der letzte Posten ist in Mariupol, der noch von den Ukrainern gehalten wird. Und diese Soldaten haben seit Wochen große Schwierigkeiten, sich zu versorgen. Sie sind konsequent unter russischem Beschuss. Es gibt viele Verletzte. Und in einem ersten Schritt sollen jetzt rund 40 schwer verletzte Soldaten als erstes rausgeholt werden. Und die könnten gegen gefangene Russen getauscht werden. Das sagte Vize-Regierungschefin Irina Vereshchuk gestern Abend. Sie sprach von einer neuen Verhandlungsrunde mit Russland. Die Türkei sei auch als Vermittler dabei, aber die Gespräche seien, Zitat, sehr schwierig, denn Russland lehnt offiziell zumindest bisher jede Evakuierung ab, fordert von den Ukrainern im Werk die Kapitulation. Gleichzeitig meldete Russland gestern Abend, man sei in der Ukraine grundsätzlich immer bereit und jetzt auch schnell bereit, weitere Evakuierungskorridore für Zivilisten zu öffnen. Also die Zivilisten könnten dann ausreisen in russisch kontrollierte oder ukrainisch kontrollierte Gebiete. Aber das sind Meldungen, die man mit Vorsicht genießen muss, denn Ankündigungen dieser Art gab es oft und dann scheiterten eben Evakuierungen, nicht zuletzt durch mutmaßlich russischen Beschuss.
Frederik Rother, werfen wir noch mal kurz einen Blick auf eine Meldung, die die letzten beiden Tage hier dominiert hat bzw. für viel Aufsehen gesorgt hat. Russland hat europäische Gasfirmen sanktioniert, was den Gastransit durch Polen und die Ukraine zuletzt beeinträchtigt hat. Das Ganze möglicherweise auch eine Antwort auf westliche Sanktionen. Wie wirken die überhaupt in Russland?
Also offiziell werden die Auswirkungen eher heruntergespielt. Gestern sagte der russische Präsident Putin bei einem Treffen zur Lage der Wirtschaft, dass die westlichen Sanktionen vor allem den Westen selber treffen würden und zu einer globalen Krise führen. Man werde den Druck aushalten. Ja, das muss man sehen, ob der russische Präsident da recht behält. Die Folgen in Russland sind jedenfalls spürbar. Westliche Firmen ziehen sich zurück. Gestern erst hat Siemens das Russland-Geschäft komplett eingestellt. Westliche Waren, Güter und Know-how fehlen. Sanktionen machen Importe eben schwieriger oder unmöglich. Und die Inflation lag vor kurzem bei gut 17%. Der Währungsfonds und die Weltbank rechnen mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts dieses Jahr um rund 10%. Also das ist wirklich messbar. Experten zweifeln, dass Russland diese Sanktionen eben alleine ausgleichen kann oder im Handel mit anderen Staaten, zumal der große Staatsapparat eben die Wirtschaft dominiert in Russland. Die Regierung war durchaus erfolgreich am Anfang, sich gegen Sanktionen zu stemmen. Vor allem die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hat dazu beigetragen. Sie hat den Rubel unter anderem stabilisiert, aber das dürfte nur kurzfristig helfen.